Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist wie immer euer Florian. Und heute sind wir mal wieder ein bisschen in der Personalentwicklung, aber auch ein bisschen in der KI und ein bisschen in der Organisationsentwicklung. Wir werden heute alle drei Themen beleuchten, weil ich habe mir einen Gast eingeladen, die in allen Bereichen aktiv ist, beziehungsweise zu allen drei Bereichen auch was erzählen kann. Wir werden uns heute eher die Schnittstellen angucken. Wie verändert sich die Personalentwicklung, beziehungsweise was hat die Personalentwicklung überhaupt mit der Organisation zu tun? Und das Allerweltsthema KI. Was verändert sich in der Organisation und was braucht eine Organisation jetzt? Was ändert sich im Fundament einer Organisation und worauf sollten wir jetzt achten, damit wir alle bestmöglich unterstützen können? Zum einen die Menschen, zum anderen aber auch die Organisation, aber auch so ein bisschen die Technik natürlich, wie das alles zusammenspielen kann. Und dazu habe ich die Erika eingeladen. Schön, dass du da bist.
Hallo Florian. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und ich bin schon ganz gespannt, wohin uns unser Gespräch heute führen wird.
Ich auch. Stell dich doch mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen bitte ein bisschen vor und erzähl mal, warum bist du jetzt genau die Richtige?
Mein Name ist Erika Giesbrecht. Ich bin Wirtschaftspsychologin, selber Trainerin und habe keinen typischen HR-Lebenslauf. Deswegen habe ich vielleicht manchmal einen etwas anderen Blick darauf. Arbeite aber schon seit vielen Jahren jetzt in der Personalentwicklung, meine absolute Leidenschaft, weil ich ja auch ein bisschen idealistisch davon überzeugt bin, dass wir auch nicht nur innerbetrieblich, sondern auch generell für die Menschen und die Gesellschaft was Gutes leisten können in der Personalentwicklung. Und die ist natürlich jetzt zu Zeiten von KI sehr gefordert. Und dahingehend, ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit den Veränderungen der Arbeitswelt, also generell auch schon bevor jetzt ChatGPT rausgekommen ist. Davor hat es ja noch so das große Thema New Work geheißen. Und da spitzt sich jetzt gerade alles so ein bisschen zu und man sieht, dass das Personalentwicklung einfach immer wichtiger wird, finde ich.
Definitiv. Das ist auf jeden Fall ein, wir werden auch gleich noch drüber sprechen, dass es eigentlich ein eher unterratedes Thema ist. Aber erstmal die Standardfrage an dich, bevor wir tief einsteigen. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit? Wahrscheinlich, vielleicht musst du es ein bisschen zweiteilen, weil du hast ja aktuell zwei Jobs.
Ja. Ich bin einmal Learning and Development Consultant bei einem großen Versicherungsmakler, was eine ganz, ganz tolle Aufgabe ist. Und da gibt mir einfach die Arbeit an großen, wirklich großen, guten Projekten sehr viel Energie. Und dann bin ich ja eben, habe ich Arbeit Neu Denken AI gegründet, wo ich als selbstständig ein bisschen was nebenbei mache. Und dort habe ich ganz viel Freude daran, ja, coole neue Sachen auszuprobieren und mal ein bisschen um die Ecke zu denken.
Und daher auch der AI-Fokus, über den wir heute sprechen werden. Eben gerade schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, dass jetzt auch schon Claude ausprobiert. Das ist bei uns hier bei Cyber auch gerade das große Thema, mit dem hier alle zusammenarbeiten. Da hat sich eine Menge verändert. Aber bevor wir über das sprechen, was sich verändert hat, lass uns mal ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Du hast ja, du kommst nicht so typischerweise aus der Personalentwicklung und hast manchmal eine andere Sicht darauf. Lass uns einfach mal 10 Jahre in die Vergangenheit gehen. Was hat denn so die Personalentwicklung die letzten Jahre ausgemacht? Was hat eine erfolgreiche Personalentwicklung vor allem ausgemacht?
Ja, ich würde sagen, die letzten 10 Jahre erfolgreich. Und da spiegelt sich jetzt auch gerade ganz viele Gespräche, die ich vor kurzem in Hamburg auf der Corporate Learning Community Barcamp hatte, auch wieder. Personalentwicklung hat Programme gemacht, die sehr statisch geplant waren, langfristige Sicht. Und waren einfach doch im großen und überwiegenden Teil so ein bisschen Seminarverwalter, Seminarabwickler, ja, und haben das gemacht. Das hat sich schon sehr stark verändert, zumindest von dem Aufgabenbereich, in dem sie im besten Falle heute ist, vor allen Dingen auch auf strategischer Ebene, also mehr zukunftsgerichtet, nicht nur in die Vergangenheit bezogen oder eben defizitbezogen, was brauchen unsere Leute, was müssen sie lernen und wo stehen sie gerade, sondern auch hingehend, was brauchen wir in einem Jahr, was brauchen wir in 2 Jahren, was brauchen wir in 5 Jahren und wie kriegen wir einfach Kompetenzen, Skills, Reskilling, da gibt es ja dann die verschiedensten Themen, wie bekommen wir das hin? Und ich glaube, das ist schon die größte Veränderung in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Personalentwicklung gewesen, eben vom Defizit hin zu Zukunftsorientierung, hin zu arbeiten und zu denken.
Das ist ja auch die große Kunst, also das, was ja auch die größte Kritik immer an die Personalentwicklung ist, wenn ich das jetzt mal so von meiner Warte so sagen kann, ist so diese Erwartung, diese Entwicklung der einzelnen Menschen, aber auch der kompletten Organisation in Teilen, auch wenn das häufig in der Organisationsentwicklung dann angesiedelt ist, immer so die Frage ist, macht Personalentwicklung auch Organisationsentwicklung oder sind es immer zwei getrennte Teams? Das ist vielleicht auch gleich mal deine Meinung zu sagen, ob das eher zusammengehört oder getrennt sein sollte. Auf jeden Fall diese Erwartungshaltung, diese Entwicklungssprünge und auch in diese Zukunft, du hast gerade schon gesagt, so 3 Jahre, 5 Jahre in die Zukunft zu gucken. Wie schaffe ich es denn mit einem Team, was so stark in die Zukunft gucken soll, zurzeit in die Zukunft zu gucken, wo man ja noch nicht mal 2 Wochen zur Zeit in die Zukunft gucken kann, bevor sich irgendetwas so ja, gravierend ändert.
Das ist einer der wichtigsten Komponenten dabei. Und das ist auch ja, die große Herausforderung, glaube ich, generell. Also auf der einen Seite wissen wir einfach nicht, was morgen, übermorgen oder in 3 Wochen sein wird, was wir brauchen. Kommt irgendeine disruptive Technologie her, haut unsere ganze Branche nieder? Also da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Aber auf der anderen Seite ist ja jede Organisation seine strategischen Ziele und seine Ausrichtung und arbeitet an Projekten oder auch an neuen Produkten oder auch an neuen Märkten oder sonst was in der Richtung. Und genau in dem Feld ist dann eben dieser Zukunftsblick notwendig von der Personalentwicklung. Und zu der Frage, ob Organisationsentwicklung und Personalentwicklung zusammengehören, gibt es ganz viel Streitereien drum. Witzig, immer mal wieder ist man sich unsicher. Ich glaube, eine ganz genaue Definition, es überschneidet sich sehr viel, gehört für mich aber beides zusammen und ist auch voneinander unabhängig gar nicht möglich. Warum? Weil die Organisationsentwicklung uns im besten Falle sagt, wohin geht's, also was ist das Ziel? Wollen wir zu, was ich nicht, einer anderen Organisationsform? Wollen wir flachere Hierarchien? Wollen wir dies? Wollen wir das? Wollen wir jenes? Und die Personalentwicklung diesen Weg eigentlich mit begleitet. Und dann aber auch, wenn sie gut ist oder eben wenn es auf Augenhöhe stattfindet, der Austausch natürlich sagt, das ist realistisch oder das ist nicht realistisch. Ich glaube, es ist immer ein gutes Miteinander. Und das ist ja auch das, was wir aktuell in der Zeit generell beobachten können, ist, dass die Komplexität innerhalb der Organisation einfach auch nicht mehr auf einzelne Bereiche zu reduzieren ist. Also vieles überschneidet sich, viele Dinge laufen irgendwie parallel. Viele Dinge und Abteilungen müssen auch einfach viel enger und interaktiver miteinander arbeiten und sich da austauschen. Und ich glaube, es ist ein Miteinander.
Ja, gerade dieses Miteinander ist ja auch ein Thema, was man sehr häufig dann bei der Personalentwicklung sich gerne so einfordert mit, mach das doch, wenn es nicht so richtig läuft in der Organisation, in der Zusammenarbeit, sondern häufig so dieses, ah, mach doch mal irgendwas, holt doch mal jetzt irgend so ein Seminar wie die letzten Jahre raus und rettet uns doch mal hier. Kennst du das auch, dass genau, so dieser Hilferuf kommt?
Teambuilding, ein Tag und dann ist alles wieder in bester Ordnung. Ja, das ist auch eine große Aufgabe, die eben, wenn man strategisch daran geht, einfach wichtig ist. Zu verankern innerhalb der Organisation, dass Lernen nicht in Seminaren stattfindet. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man sich die letzten Jahre immer fröhlich angeschaut hat. Man hat die Leute auf irgendwelche Seminare geschickt und dadurch irgendeine Verhaltensänderung gemacht. Und wenn man sich dann aber wiederum den Transfer im Nachgang angeschaut hat, puh, also mehr oder weniger, entweder muss das Druckbetankung sein in so einem intensiven Ausmaß, dass dann was hängen geblieben ist, oder die Leute mussten emotional mitgenommen werden, aber halt so diese Zwangsbeschallung in Seminaren bedingt. Auch da sind wir wieder im Sinne von, wohin wollen wir uns als Organisation, als Unternehmen hin entwickeln? Beispiel, wenn wir uns das Thema hybride Teams, Homeoffice-Regelung und sonst was in der Richtung anschauen, hat ja auch das wiederum eine Auswirkung auf auch die Art, wie wir lernen zu tun. Also das ist auch da wieder ein Zusammenspiel, was wichtig ist. Aber dieses klassische, wir schicken ein Team in irgendein Seminar und hoffen, dass danach alles wunderbar ist. Ich hoffe nicht, dass es noch viele Personalentwickler gibt, die daran glauben.
Könnt ihr da draußen ja mal beantworten, wie das bei euch gerade noch so läuft? Würde mich bei euer Feedback mal interessieren. Wir haben im Vorfeld noch so ein bisschen über diese beiden Extremen gesprochen, wie Personalentwicklung gerade wahrgenommen wird. Entweder, wir sind gerade auch in einer Krisensituation, viele Organisationen versuchen, Kosten zu sparen. Entweder wird es so gefühlt komplett kleingeredet bis hin zu gefühlt abgeschafft. Oder man erkennt die Chance da drin und es wird massiv gerade ausgebaut. Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, welche Richtung die richtige ist. Aber vielleicht kannst du auch dazu noch mal so ein bisschen was sagen, warum diese einzelne Entwicklung gerade passiert. Liegt es daran, dass man das vielleicht mit der falschen Brille sieht? Oder könnte es auch daran liegen, dass gerade Personalentwicklung sich vielleicht auch die letzten 2-3 Jahre dann falsch positioniert hat und falsch aufgestellt hat? Weil die Anforderungen sind ja schon sehr hoch, von gefühlte Zukunftsforscher bis zu wirklichen PersonalentwicklerInnen, Begleitungen sehr stark, dann diese ganze Wandel der Organisation mitzugehen, strategisch zu denken etc. Da steckt ja schon eine Menge Anforderungen auch an so ein Team.
Ich glaube, das ist auch, da gibt es keine eindeutige so oder so Antwort für, weil hier kommen wieder ganz viele verschiedene Ebenen dazu. Wenn ich mir jetzt überlege, alleine wie ich im Studium oder in sonstigen Weiterbildungen, was ich da über Personalentwicklung gelernt habe, da war auch verhältnismäßig wenig auch von strategischer Personalentwicklung dabei, bin ich ehrlich. Nehmen wir das Thema Controlling beim Learning. Das ist etwas, was ich mir nebenbei irgendwie selber und eigentlich aufgrund von meiner Erfahrung im Vertrieb, die ich vorher gemacht habe, mich gefragt habe, wieso wir hier so wenig messen oder wieso da einfach so wenig gemacht wird als Beispiel. Steht ja auch immer wieder zur Debatte, ist jetzt auch nichts, was ich neu erfunden habe. Also von daher glaube ich einfach, muss man auch wertschätzen, was war die Aufgabe, was war die Anforderung, aus was für einer Kultur kommen wir, also auch gesellschaftlich, aus was für einer Lernkultur kommen wir und was hat es gebraucht. Ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie irgendjemanden so ein bisschen zu bashen, irgendwie im Sinne von, die haben sich nicht weiterentwickelt, weil es war ja auch bis vor vielen Jahren gar nicht notwendig, beziehungsweise ja gar nicht in dem Ausmaß so. Und vielleicht dazu ganz interessant, nehme ich auch immer als Argument überall eigentlich im Grunde genommen oder eben setze ein bisschen den Fokus dahin, dass wir uns ja jetzt in der fünften industriellen Revolution befinden, circa seit 2020, 2023 gestartet, wird so ungefähr die Zeitachse gesehen. Und wenn man jetzt die erste Welle nimmt oder die zweite oder dritte, waren das Zeiträume von bis zu 100 Jahren, die da teilweise dazwischen gehangen sind. Und heute sind wir in so einem stetigen Wandel, den wir ja überall sehen, den wir bei unseren Mitarbeitenden sehen und der dann auch wiederum natürlich für die Personalentwicklung ist. Wie gesagt, weil ich habe vor, weiß ich nicht, wann war ich fertig? Ich glaube, vor 4 Jahren war ich mit dem Master dann fertig. Da hat uns auch keiner was von strategischer Personalentwicklung erzählt. Und woher will man es dann haben oder wissen? Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein Thema. Zum anderen, das kommt immer mehr und ich glaube, da merkt man ganz stark, wie ist auch die Geschäftsführung, wie sind die CEOs und so weiter und so fort ausgerichtet. Manchmal habe ich das Gefühl, das soll jetzt aber auch nicht irgendwie in eine Richtung gehen, dass es ein bisschen auch auf das Alter ankommt, in welcher Altersgruppe befinden sich die CEOs oder beziehungsweise die obersten Entscheidungsträger, weil ich sage jetzt mal doch ein bisschen jünger, ein bisschen Richtung Millennial, die wissen einfach, weil wir in einer unbeständigen Welt aufgewachsen sind, dass stetiger Wandel einfach das Ultimative ist. Dementsprechend sich das natürlich dann auch für Abteilungen, für bestimmte Gruppen, für Unternehmen, für Menschen ist. Und die Lernen auch anders erlebt haben, einfach durch die Digitalisierung, als jetzt, wenn da vielleicht jemand ist. Aber auch nicht alle, auch da gibt es Unterschiede. Klar, Personalentwicklung kostet Geld. Im Endeffekt ist Personalentwicklung eine Abteilung, die Geld kostet und kein direktes Geld einspielt. Und ja, in wirtschaftlich schweren Zeiten muss man natürlich schauen. Und deswegen ist es aber wiederum so wichtig für eine gute Personalentwicklung, auch nachzuweisen, was das, was sie da tut, bringt. Also wirklich im Sinne von, das hat sich verbessert, hier haben wir die Effizienz und nicht nur, wir haben 3000 Stunden Schulung gemacht. Auch ein bisschen wenig, weil das bedeutet noch nicht unbedingt viel. Was ich auch glaube, was ganz, ganz wichtig ist, gut, ich meine, ich habe da jetzt einen sehr starken Fokus persönlich auch drauf, ist diesen Bezug zu machen zu, wir befinden uns gerade gesellschaftlich, generell technisch auf einer Entwicklungsreise, die sehr, sehr schnell geht. Und da halt auch immer wieder reinzureden, also auch kontinuierlich dabei zu bleiben, so ein bisschen das Fiepen im Ohr bei den Entscheidungsträgern zu sein. So von wegen, das, was da gerade auf uns zukommt, ist nicht einfach nur eine Technik-Thematik, sondern es ist eine grundlegende Veränderung von Arbeit, von Denken, von Lernen, von wie werden unsere Jobs sein, von Identitäten. Also wie gesagt, das einfach, dass es größer ist als nur, wir machen jetzt mal eine Copilot-Schulung und dann wissen die, wie das ist. Weil funktioniert ja nicht. Copilot haut alle 2 Wochen irgendein Update raus und dann sitzen die Leute wieder davor und wissen nicht, was sie machen sollen. Also, und da muss man, glaube ich, als Personalentwickler ein Fiepen im Ohr der Entscheider sein und immer wieder darauf doch hinweisen.
Ja, du sprichst schon diese unfassbare Geschwindigkeit an. Also das Thema lernende Organisation war ja auch immer so ein Randthema mit so, ja, natürlich lernen wir, natürlich bilden wir uns weiter etc. Heute kann man das gar nicht oft genug sagen oder wie wichtig das ist, wenn Organisationen sich damit beschäftigt haben, weil vielleicht muss man jetzt auch nicht auf jeden Zug aufspringen, aber momentan gibt es fast im Tagerhythmus so gravierende Updates bei der KI, mit denen man tolle Dinge machen kann. Und ich glaube, es war noch nie so gefährlich, die Zeit, um disruptiv vom Markt zu verschwinden. Also selbst wenn ich glaube, ich habe ein total sicheres System, ich habe ein total sicheres Geschäftsmodell, ich kann von jetzt auf gleich sehr schnell weg sein oder zumindest große Marktanteile verlieren, weil es heute durch die AI einfach super viele Mittel und Wege gibt, selbst in einem Gebiet, was nicht in der digitalen Welt lebt. Also ich kann auch ein stationäres Produkt bauen und in der Regel, wenn ich eine Firma aufbaue, brauche ich immer so ein paar Dinge. Ich brauche Buchhaltung, ich brauche so ein bisschen IT, weil ich muss mit irgendeinem Computer arbeiten wahrscheinlich. Ich muss ein bisschen Marketing machen, ich muss Vertrieb machen und vielleicht noch 2, 3 andere kleine Basic-Sachen, die mir nicht unbedingt alle direkt Geld einbringen, sondern eigentlich nur das, was ich als Produkt oder als Dienstleistung anbiete, das bringt mir ja wirklich Geld. Alles drumherum ist im ersten Moment auch erstmal ein sehr großer Kostenfaktor, der erst hinten herum dann wieder Geld bringt. Ohne Marketing, ohne Vertrieb kann ich natürlich mein Produkt in irgendeiner Form nicht verkaufen. Aber viele dieser Dinge kann man heutzutage auch sehr gut durch eine KI vorbereiten. Also Produktdesign, Produktwerbung. Wenn ich erstmal starte, ein Logo zu machen für eine Firma. Früher musste man sich da hinsetzen, das Design. Heute startet man halt mit dem ersten Logo halt über ein AI-Logo. Ist das schlimm? Nein, wahrscheinlich nicht. Um erstmal zu starten, um mit dem Produkt zu überzeugen, reicht das im Zweifel erstmal aus. Und wenn ich merke, das funktioniert, dann verdiene ich ja auch Geld und dann kann ich auch weiteres Personal einstellen. Und das ist eine Geschwindigkeit, mit denen heutzutage Organisationen natürlich konfrontiert sind, wo plötzlich jemand im Keller von jetzt auf gleich mit einer guten Idee bei einem Abendessen sich danach an Claude Code zum Beispiel und Gemini und sonstige Tools einsetzen kann und plötzlich noch vor Mitternacht ein Produkt gebaut hat, eine Marketingstrategie hat, die vielleicht nicht perfekt ist, aber zumindest für die ersten Wochen reicht, einen Vertriebskanal aufgebaut hat und mit N8N ein paar Agents gebaut hat, der schon automatisiert Dinge publiziert und einen Blog aufgesetzt hat und keine Ahnung, eine Webseite mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und wenn man morgens um 8 Uhr auf der Arbeit ist, ist da plötzlich ein Konkurrent, der vielleicht über Nacht in Asien oder in den USA schon die ersten Umsätze gemacht hat, im Zweifel, weil schon die Maschine angelaufen ist. Und das ist natürlich etwas, mit denen, du hast es gesagt, die oder werden zum Vorfeld besprochen, so das Fundament ändert sich komplett von so einer Organisation. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt.
Nicht nur das, also ich glaube auch die Disruptiven, die da kommen, sind auch wieder neue, also die uns gar nicht bewusst sind. Wenn wir zum Beispiel sehen jetzt, wohin OpenAI oder auch eben die LLMs sich hinentwickeln wollen zu Marktplätzen oder wie die ja auch, man gibt es ja bei Google auch mit dieser KI-Zusammenfassung oben, die genutzt wird, wo dann aber nicht mehr die Credits im Endeffekt zu den dahinterliegenden, die ja auch Werbung gemacht haben. Also da verschiebt sich gerade ganz, ganz viel und für Organisationen ist es wichtig, das global zu betrachten, ja, auch auf ihr Business, aber auch, was das mit den Menschen macht. Also das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen eindimensional, dass sehr, sehr viel über Technik geredet wird und auch vielleicht über Technikschulung. Also wie bekommen wir die Leute dazu, dass sie wissen, wie es funktioniert? Auch das Thema lernende Organisation, das ist, wie gesagt, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit New Work und diesen Veränderungen. Aber was bedeutet lernende Organisation überhaupt? Also das mag ich vielleicht ganz nochmal kurz, weil das wird immer so als Buzzword überall rumgeworfen und jeder will lernende Organisation haben. Aber was genau bedeutet das? Wenn man da mal nachfragt bei vielen, ist es halt einfach nur, ja, okay, wir haben Lernpfade, mit denen sie da selber durchspielen. Aber dass das eigentlich keine wirkliche lernende Organisation ist, da fängt es ja schon teilweise an. Also was bedeutet überhaupt lernende Organisation? Wie definieren wir das? Das mache ich dann zum Beispiel auch, wenn ich Personalentwicklung sperre. Was bedeutet das für euch? Was sind das für Kompetenzen? Also da geht es ja dann wieder ein ganzes Stück weiter. Also das mal wirklich für sich zu definieren, was brauchen wir auch? Brauchen wir Leute, die hier wegen jedem Technik-Hype aufspringen? Nein, was brauchen wir? Also dahingehend wirklich mal zu schauen, dann sich auch die Projekte anzuschauen und eben das nicht nur immer auf die Technik zu sehen, weil was bedeutet das denn oder was macht das denn auch mit Menschen? Da hattest du gesagt, dass ich da eben dieses eine Posting auch zu gemacht habe. Niemand wird eine KI installieren, die später seinen Job macht, ohne dass er weiß, was mit ihm passiert. Also wir haben ja ganz viele andere Dynamiken auch noch. Oder wenn man sich allein die Zeitungsüberschriften teilweise anschaut, da 20.000 Jobs gestrichen wegen KI, hier wird nicht mehr angezogen, junge Mitarbeitende oder Studienabsolventen bekommen keine Jobs mehr wegen KI, weil eben das Anlernjobs sind, die voll automatisiert werden können. Das macht ja was mit den Menschen. Und dann komme ich in eine Organisation oder auch eben von der Personalentwicklung und denke mir, jetzt schicke ich die alle in eine Co-Pilot-Schulung, damit sie das alle machen. Nein, da wird man ganz viel Widerstand haben. Und da sind wir auch wieder bei der Brücke zu Organisationsentwicklung, Kulturentwicklung und Personalentwicklung, weil das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann nicht als Personalentwickler hingehen und sagen, wir machen eine komplette Technikschulung und schulen die alle auf eben was weiß ich, Copilot oder ChatGPT oder was auch immer in der Richtung ein, ohne dass ich mir die Kultur und die Organisationsdynamiken dazu anschaue. Und das wissen wir aus Change, dass es genau daran immer scheitert. Nicht an Programmen, nicht an irgendwelchen super Maßnahmen, nicht an vielleicht auch Möglichkeiten, sondern daran, dass Menschen blockieren, dass sie sich abgehängt fühlen. Und eben, wie du es auch schon gesagt hast, wir sind so schnell, also gefühlt gibt es jede Woche irgendein Update. Und selbst wenn man sich damit intensiv beschäftigt, also mir geht es zumindest so, und wie gesagt, ich bin Tag 1 ChatGPT Super-User gewesen, so ungefähr, und habe da alles ausprobiert und seitdem rauf und runter. Aber selbst mir wird das zu viel, weil eben jeden Tag irgendwas Neues kommt. Und dann ist hier wieder ein Tool und da ist wieder ein Tool. Und wie sollen das dann Menschen machen, die da keinen so Bezug zu haben? Oder alleine dann da sind wir ja, wie gesagt, auch wieder ein Step. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei der KI-Thematik immer wieder einen Schritt nach hinten gehen und nochmal einmal von hinten drauf schauen. Wie gesagt, auch wenn ich weiß, welche Knöpfe ich klicke bei Copilot und vielleicht, und das beobachte ich leider auch teilweise, dass diese Schulungen oder eben diese Maßnahmen oft im Sinne von Systemeinführung geführt werden, aber nicht im Sinne von verstehe die Technik, die dahinter steht. Und dann sind wir wieder bei Themen, das war dann, hatte ich dann auch auf der FH, also wo ich den Gastvortrag hatte, da haben wir dann die rechtlichen Probleme, weil wieder keiner im Hintergrund eben bestimmte Dinge gemacht hat. Also wie gesagt, ich glaube, es ist immer wichtig, bei der ganzen KI-Thematik immer einen Schritt nach hinten zu gehen und zu schauen. Weil das, was da kommt, ist eben nicht die letzte Revolution, die wir hatten, sondern völlig neuartig. Wir arbeiten mit völlig neuen Tools auf völlig neuen Ebenen, die uns völlig neu überrumpeln werden. Und was auch hinzukommt, ist, dass es halt für ganz, ganz große Verunsicherung auf den verschiedensten Ebenen führt. Und da ist, glaube ich, also für mich zumindest, und ich habe das schon auch oft versucht, in alle Ecken umzudecken, aber die Personalentwicklung ein entscheidender Schritt in einer Organisation, diese Vielfältigkeit zu entwickeln. Weil was brauchen Leute denn noch außer eine Copilot-Schulung, damit sie mit diesen ständigen Veränderungen umgehen können? Resilienz, Rückhalt, wir brauchen gute Führungskräfte, wir müssen eine Kultur schaffen, in der Fehler passieren können. Also ganz, ganz viele andere Themen, die da noch zukommen.
Ja, wobei wir letztlich natürlich nicht mehr über die AI sprechen, aber du sprichst einen spannenden Punkt an, den wir häufig in diesen Schulungskonzepten und in diesen Einführungen von AI übersehen, dass wir halt sagen, okay, AI ist ein Tool wie jedes andere, kleine Klammer auf, finde ich nicht, Klammer zu, sondern, keine Ahnung, wir führen ein Buchhaltungssystem ein. Dann geht man ja auch nicht hin bei der Schulung des Buchhaltungssystems, bringt den Leuten Buchhaltung bei, sondern in der Regel wird halt nur geschult, wo man halt in diesem Buchhaltungssystem welche Knöpfe drücken kann und wo man jetzt die Bilanz erstellt und wie man Belege verbucht. Aber es wird nicht mehr erklärt, wie man halt, also warum man grundsätzlich Buchhaltung braucht und was man da alles so machen kann. Weil das Wissen sollten ja hoffnungsvoll diese Rollen, die diese Schulung bekommen, ja auch machen. Und dann auch fair enough, dass man vielleicht auch nur eine funktionale Schulung zu dem Stück Softwarepaket bekommt. AI ist aber anders. Also ich nehme mal als Beispiel ein Stift. Ist jetzt vielleicht sehr simpel, aber jetzt könnte ich dir beibringen, wie man einen Stift hält und wie man schreibt. Jetzt bist du trotzdem danach nicht in der Lage dazu, plötzlich einen Roman zu schreiben, nur weil ich dir gezeigt habe, wie man einen Stift halten kann. Was wir aber machen, ist den Leuten beizubringen, wie man den Stift besonders gut hält, welchen Stift man verwenden sollte. Vielleicht machen wir noch einen Disclaimer, welche Wörter man nicht schreiben darf. Da sind wir ja auch mal sehr gut, dann so Regulatorien noch festzulegen. Böse Wörterliste, das dürft ihr nicht schreiben. Aber ich bringe im Endeffekt eigentlich nur dieses Werkzeug bei. Was man dann aber damit machen kann, dass man zum Beispiel zeichnen könnte, Meeting Notes machen könnte, Bücher schreiben könnte, in der Organisation dann auch total coole Grafiken bauen könnte für Schilder und so weiter. Das ist etwas, was nicht Teil dieser Schulung oder dieses ganzen Veränderungsprozesses ist. Und das ist, wenn man es wieder auf AI adaptiert, natürlich dann auch dieser Übertrag mit, was kann ich denn alles dann, wenn ich jetzt so Copilot, was ja dann sehr beliebt ist, einführe, was kann ich denn am Ende dann tun? Wie verändert sich meine Arbeit dahinter? Und du hast schon gesagt, da kommen natürlich erstmal ganz viele Ängste mit, was ist denn, wenn meine Arbeit dadurch ersetzt wird? Und natürlich, es passiert ja auf der Welt. Also gerade letzte Woche Oracle, die 20.000 Leute entlassen haben, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Leute haben nur eine E-Mail bekommen. Und das löst ja nicht nur Ängste und natürlich Verunsicherung bei den 20.000 Leuten aus, die da entlassen wurden, sondern auch bei allen anderen, die übrig bleiben, weil die wissen, ich könnte der Nächste sein, weil das geht hier irgendwie sehr, sehr schnell. Und das ist etwas, womit wir uns in der Organisation doch, glaube ich, sehr genau auseinandersetzen sollten, oder?
Definitiv. Also das ist zu dem Stiftbeispiel, vielleicht würde ich sogar noch ergänzen, sehr gutes Beispiel, aber nicht nur, dass ich damit Romane schreiben kann und Briefe schreiben kann und Notes. Was mache ich denn, wenn auf einmal aus dem Bleistift ein Kugelschreiber wird oder ein Textmarker? Dann habe ich einen anderen Stift. Ich mache zwar das gleiche Schreiben, aber es verändert sich ja trotzdem. Und das ist ja das, was ja bei KI auch passiert. Also es verändert sich ja trotzdem irgendwie was und ich muss mich ja adaptiv anpassen daran. Also dahingehend eben nochmal mehr. Und das wird eben nicht unbedingt beigebracht. Und vielleicht kennst du das auch oder mit Sicherheit kennst du das oder vielleicht wurde es im Podcast auch mal gebracht, dieses Beispiel, ich vertraue KI nicht mehr, weil ich habe ChatGPT gefragt, wie viele E's in Erdbeere sind und er konnte mir das nicht richtig sagen. höre ich immer mal wieder. Und ich denke mir dann, wenn das für dich der Grund ist, ChatGPT nicht zu trauen, dann hast du die Dynamik von KI nicht verstanden. Und da sind wir dann wieder dabei, das ist eben, wie gesagt, es ist nicht nur ein Tool, was da irgendwie stupide abläuft, sondern es sind Datenmengen, es sind Algorithmen, es sind verschiedenste Sachen. Und dafür fehlt irgendwie komplett das Verständnis. Und deswegen tun sich die Menschen halt einfach auch sehr schwer damit. Oder es wird dann nicht kontrolliert oder so. Also da braucht es einfach eine gute Digital Literacy, ein wirkliches Grundverständnis davon, was ist das überhaupt für eine Technik. Das ist ja eigentlich was völlig Neues, womit wir da arbeiten. Und dann darauf aufzubauen, weil dann macht das Tool an sich gar nicht mehr so den großen Unterschied. Dann können die Leute sich anpassen, weil sie den Kern verstanden haben. Also sie können schreiben, egal womit, sie können schreiben. Das ist das, ja. Das würde ich nur noch kurz nachtragen. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig. So, wo war jetzt die Frage?
Ich habe eine neue Frage. Lass uns euch kannst auch Nein sagen, aber ich habe die. Lass uns mal skizzieren. Du warst ja auch jetzt oder bist ja immer noch selbstständig und der Titel ist ja Arbeit, Neudenken, AI. Lass uns das mal aufgreifen. Du kommst jetzt in eine Organisation rein. Sagen wir mal 10.000 Leute. Und bisher war AI kein Thema. Personalentwicklung, sagen wir mal, waren irgendwie 1-2 Leute, haben ein paar Seminare gemacht. Das ist so State of the Art. Einfach mal so angenommen. Und jetzt kommen wir da rein und wollen sagen, die neue industrielle Revolution ist da. Ihr müsst euch jetzt darauf einstellen und auch anpassen. Und du kriegst jetzt alle Freiheiten. Ich implementiere dich da, du darfst alles verändern, du darfst sozusagen in alle Teams, in alle Organisationsbereiche rein und darfst alles verändern. Ich weiß, sehr fiktiv, aber lass uns dieses Case mal aufmachen und sagen, wo würdest du jetzt anfangen? Also AI ist auf jeden Fall da, muss eingeführt werden, sonst überlebt diese Firma nicht. Wir haben diese 10.000 Leute, wir haben diese kleine Personalentwicklungsteam aus 2 Leuten. Was würdest du jetzt tun? Was gäbe es so für Maßnahmen? Wie würdest du anfangen? Was würdest du alles für Maßnahmen ergreifen? Dass wir einfach mal auch so ein bisschen durchspielen und den Leuten vielleicht da draußen ein bisschen die Ängste nehmen, dass das vielleicht alles auch gar nicht so schwer und so kompliziert sein könnte. Aber lass uns mal so Step by Step so ein paar typische Muster durchgehen. Muss jetzt kein Best Practice sein mit so Maßnahmenplan 1, 2, 3, aber einfach mal so ein paar typische Muster, die du jetzt angehen würdest.
Möchtest du es auf der strategischen Ebene oder auf der Personalentwicklungsebene?
Du darfst beide Bereiche sehr gerne beleuchten.
Dann würde ich natürlich, Nona Nett, mit der strategischen Personalentwicklung beginnen und mir erstmal im C-Level Ziele, Strategie, Macht- und Entscheidungsdynamiken anschauen. Also wie rennt das ab, je nachdem, wie es dann ist, auch ein bisschen kulturtechnische, wie haben wir eine Fehlerkultur. Also einfach eben ein bisschen analysieren, wo stehen wir gerade als Organisation, wo soll es hingehen und was brauchen wir auf dem Weg. Weil wie gesagt, die beste Maßnahme bringt überhaupt gar nichts, wenn es keinen Bedarf dafür gibt und wenn sie einfach nur gut gemeint ist. Genauso wie auch KI oder sonst was in der Richtung. Also dahingehend mir anschauen, wo steht die Organisation. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt auch in der Personalentwicklung, was man können muss, ist Organisation gut lesen und verstehen zu können. Also wo stehen die, wo sind die Herausforderungen, wo geht's hin, was ist los? Und daraufhin dann gute Maßnahmen zu machen und nicht einfach nur, oh, das ist cool und das machen wir jetzt auch. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt's sicher auch genug Studien zu. Können dann die Zuhörer mal googeln oder ihre Erfahrungen gerne teilen. Schreibt mir dazu. Ja, und wenn das dann mal geklärt ist, also im Sinne von, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo brauchen wir, welche Budgets haben wir, was brauchen wir auch für Kennzahlen, das ist ja auch wieder das Nächste, kommt ja auch dann wieder auf die Kulturen und das Unternehmen darauf an, dann zu schauen, wo sind die Hebel in der Organisation. Das kann auch wieder ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel, habe ich eine sehr stark hierarchisch geführte Organisation noch oder auch eben von der Altersdemografie her vielleicht noch mit älteren Menschen, je nachdem wie das ist, dann wird wahrscheinlich top-down besser funktionieren als bottom-up, einfach weil die Dynamik in der Organisation so ist. Und hier merkt man vielleicht ganz gut, eine Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, das gehört zusammen. Andersrum, wenn ich eine sehr junge Organisation habe oder eher jünger oder eben vielleicht auch Kultur ganz bewusst verändern möchte im Sinne von, wir wollen flachere Hierarchien, wir wollen jünger, wir wollen agiler, wir wollen schneller und so weiter und so fort, dann bottom-up, also von unten nach oben zu schauen, welche Maßnahmen es gibt. Also das, wie gesagt, darauf hingehend abstimmen. Oder, was auch eine Maßnahme ist, da halt ein bisschen eben, ja, auch strategisch reingehen zu sagen, welche Maßnahmen können wir wie setzen, sei es an Programmdynamiken, Communities, Circles, Projektzusammensetzungen, womit wir vielleicht infiltrieren. Also wie müssen wir vielleicht Dinge auch zusammensetzen, ganz bewusst, um das zu machen. Also da gibt es dann die verschiedensten Sachen. Und es gibt nicht die One-Fits-All-Lösung meines Erachtens nach. Was ich glaube, was man schon sehr verallgemeinern gerade kann, was ich auf gar keinen Fall in einer großen Organisation machen würde oder auch generell aktuell über in keinster Weise irgendwie machen würde, wären langjährige Programme aufsetzen. Etwas, was die Personalentwicklung sehr bekannt war oder auch immer gemacht hat, so schön 2-3 Jahre und dann irgendwie Laufbahnen und sonst was in der Richtung, das würde ich aktuell tatsächlich nicht unbedingt empfehlen, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was nächstes Jahr, was wir brauchen. Wir wissen vielleicht in den nächsten 5 Monaten vielleicht, aber selbst auf dem Weg wird sich's ändern. Und das dahingehend, wahrscheinlich würde ich dann, wenn da 2 Leute in der Personalentwicklung sitzen, die wahrscheinlich in tatsächlich irgendwelche agilen Workshops oder Produktentwicklungsmaßnahmen schicken, damit sie lernen, Produkte agil zu entwickeln. Und in Richtung, also ich baue gerade auch so Community-Themen auf in MVP-Style, also eigentlich wie im agilen Projektmanagement oder Produktdesign. Also wie kann ich das iterativ lebend aneinander machen mit unterschiedlichen Bausteinen? Wie können wir sie messen? Wie können wir schauen, dass sie die Ziele bringen oder das bringen, was wir wollen? Wie können wir auch die Interaktion stärken? Wie kriegen wir die Leute dazu mitzumachen? Und da auf den verschiedensten Ebenen, also dahingehend, das zu machen. Und dann auch definitiv eine der ersten Maßnahmen wäre dann aber auch ein gutes Controlling einzubauen. Also woran merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und nicht irgendwie erst nach einem halben Jahr zu schauen, das hat ja gar nichts gebracht, aber jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben. Also das, denke ich, sollte immer mit am Anfang stehen.
Was hältst du von so radikalen Maßnahmen im Sinne von, also gerade wenn wir so Traditionsunternehmen haben, wo sich auch die letzten Jahre nicht so viel verändert hat, auch mal so einen harten Cut reinzumachen und zu sagen, ich nehme mal von den 10.000 Leuten mal 100 Leute und die dürfen sich mal wie ein Startup verhalten. Die kommen vielleicht in ein extra Stockwerk, ein extra Gebäude, damit die vielleicht auch mal getrennt sind, dürfen vielleicht auch mal mit anderen Rechnern, kriegen vielleicht Admin-Zugänge auf dem Rechner und dürfen plötzlich auch einfach mal Dinge tun. Muss man natürlich alles ein bisschen gucken, wegen Firmengeheimnisse, Daten etc. Kann ich einfach irgendeine KI kaufen. Lass mal außen vor und sagen, so daran halten sie sich. Aber die einfach mal ein paar mehr Freiheiten bekommen, als vielleicht der Alltag ansonsten so hergibt, um zu gucken, neue Modelle auszuprobieren, andere Arbeitsweisen auszuprobieren, vielleicht aber auch an neuen Produkten zu arbeiten. Was hältst du von solchen Maßnahmen? Ist das immer eine gute Sache oder eher so schwierig, weil das auch wieder sehr schwer rückführbar ist nachher?
Auch da, es kommt auf die Organisation drauf an. Das würde ich jetzt nicht pauschal jeder Organisation empfehlen. Aber wenn es, also entweder wenn man agilere Unternehmen hat, da ja, das ist da wahrscheinlich relativ schnell und einfach zu machen, aber auch bei traditionsreichen Unternehmen, also da haben wir momentan auch sehr stark den Wechsel der Generationen auch in der Führung. Also das haben wir ja gerade ganz, ganz viel, wenn man das beobachten kann, auch bei großen Unternehmen, da kann das schon Sinn machen. Eine Sache, das ist vielleicht ein ganz lustiger Side-Effekt, ich mache mit Führungskräften, habe ein Format entwickelt, das nennt sich Leadership on Screen. Das heißt, ich lasse Führungskräfte eine Serie schauen, und wir reflektieren danach, was das mit Führung zu tun hat und sowas. Und da ist tatsächlich bei New Amsterdam die erste Folge, da geht der neue Direktor rein und kündigt erstmal die ganze chirurgische Abteilung. Und man kann da sehr gut daran beobachten, wie und was passiert dann da mit der Organisation und was muss er wieder auffangen. Also es muss, wie gesagt, dann auch aufgefangen werden, weil sowas sorgt für ganz, ganz viel Unruhe innerhalb der Organisation und auch Unsicherheit. Kann aber eine gute Maßnahme sein. Also auch da,
why not? Auch mal radikal was verändern. Also muss ja nicht immer mit der Kündigung sein, aber ich habe auch schon ein paar Mal im Podcast das Beispiel gebracht, wirklich auch mal, wenn man nicht weiß, was bringt denn so eine Veränderung, vielleicht auch einfach mal
ausprobieren
und wirklich dann auch mal, also man versucht dann immer so 2% in die eine Richtung, 2% in die andere Richtung manchmal zu gehen und dann versucht man mit einem Messlineal irgendwie zu gucken, was hat sich millimetertechnisch verändert. Das ist natürlich immer unfassbar schwer, weil man diese Zusammenhänge auf so eine kleine Ebene gar nicht identifizieren kann. Ich sage mal so, vielleicht auch einfach mal radikal ausprobieren. Zwischen Meetings ist mal ein super Beispiel dafür. Einfach mal zu sagen, okay, was haben Meetings denn auch für einen Effekt auf uns, für ein Team? Und dann einfach mal eine Woche lang alle Meetings weglassen und gucken, wie gut die Arbeit funktioniert. Und in der nächsten Woche macht man aus jedem kleinen Teil Meeting und guckt, wie gut das funktioniert. Und natürlich ist weder die eine Realität noch die andere Realität die Wahrheit. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, dass das nicht funktionieren wird. Es wird irgendwas in der Mitte sein. Aber es wird wahrscheinlich nicht das sein, was aktuell gerade das Richtige bei euch ist. Sonst würdet ihr nicht spüren, dass da irgendwas nicht funktioniert. Aber man weiß ja auch nicht so richtig, in welche Richtung man laufen soll. Und wenn man diese Extremen ausprobiert, merkt man, was hat die eine Richtung für Vorteile, was hat die andere Richtung für Vorteile und was sind vor allem auf beiden Seiten die Nachteile.
Ja, wie gesagt, aber da muss man schon noch teilweise aufpassen. Das würde ich nicht in jeder Abteilung machen, das würde ich nicht in jedem Unternehmen machen. Das würde ich, je nachdem, wie die Kultur ist, je nachdem, wie auch die Macht- und Entscheidungsdynamiken in der Organisation sind, etwas, was viel zu wenig Beachtung erfährt in solchen Themen oder generell auch Personalentwicklung, strategische Personalentwicklung und KI. Also das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Also dahingehend
schon ein bisschen geplant sein, ja, abgestimmt sein,
unbegleitet. Und die Führungskräfte müssen auch darauf hingehen. Also schon auch, weil wenn man noch sehr stark hierarchisch gestrukturiert ist, müssen Führungskräfte das auffangen können. Weil also so eine Maßnahme, die kann zwar, also kann und wird mit Sicherheit irgendeine Bewegung mit sich führen, egal in welcher Organisation. Und das kann ja bewusst gewollt sein, dass man ein bisschen Aufruhr oder eben Dynamik schafft. Aber das wird, also wie gesagt, das ist ja dann wie so ein, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, das wirft Wellen und man muss sich bewusst sein, wohin diese Wellen tragen können oder wie sie sich verschieben und was das für Wellen sind, was damit einhergeht, was man damit auslöst und wo man sie wieder abfängt. Das ist ja jetzt auch, wenn jetzt eben das Thema KI, wobei da vielleicht ganz interessant ist, von Anthropic, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die haben ja Anfang des Jahres diese Analyse rausgebracht von wo können wir in welchem Umfang wie KI nutzen versus wo stehen wir eigentlich aktuell in der Benutzung, und da sind wir ja Kilometer, also weltweit noch davon entfernt, es eigentlich richtig auszukosten, als was es könnte. Das ist ja das eine. Und das andere, auch ganz interessant, das nutze ich auch gerne, wenn ich Vorträge oder Sparrings mache, ist der Futuromat. Der ist tatsächlich vom Institut, ich habe mal vorhin aufgemacht, vom Arbeitsinstitut Deutschland, glaube ich. Und da kann man auch mal einzelne Jobs eingeben zum Beispiel und schauen, wie hoch ist der eigentliche Automatisierungsgrad gerade schon. Also dahingehend sich wirklich auch mal zu informieren, wo stehen wir, was ist da los, und damit zu arbeiten. Kann man sehr gute Kalkulationen übrigens machen, auch im Sinne von Einsparungen und dafür in die Personalentwicklung mehr setzen. Habe ich auch schon gemacht, funktioniert auch ganz gut. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber es gibt nicht dieses One-Fits-It-All. Man muss Organisationen lesen können, man muss schauen, wo kommen sie her, wo wollen sie hin, wer sitzt wo, an welchen Ecken und wie passieren Dinge. Ansonsten, wie gesagt, führt das wieder zu ganz, ganz viel Unsicherheit innerhalb der Organisation, und das wissen wir einfach aufgrund der Forschung, dass Angst, Unsicherheit, auch die Gefahr des Jobverlustes sind, Produktivität, Effizienz und jegliche Change-Maßnahmen sabotiert und überflüssig macht. Und wenn man das nicht mit im Blick hat, und dann sind wir auch wieder so ein bisschen dieses strategisch langfristig nach vorne denken, Projekte mit begleiten, aber wie habe ich auch schon gemacht, dass man ein Projekt, Buchhaltung, das ist etwas, was man zu 100% automatisieren kann teilweise schon, und wo ja viel, doch einige Unternehmen auch mit dran sind, dass man diese Buchhalter, die diese Software installieren müssen, im Vorfeld sich mit denen hinsetzt und überlegt, was machen wir mit euch danach? Wo sind eure Skills, wo sind eure Talente, wo sind eure Potenziale, wohin wollt ihr euch denn danach entwickeln, wo können wir euch innerhalb der Organisation gebrauchen, wo setzen wir euch hin, was sind da die Sachen, weil ansonsten, wie gesagt, mit was für einem Enthusiasmus und Engagement und Motivation spielen die dieses System ein, da sind noch Fehler und wie gesagt Sabotage ja fast schon vorprogrammiert, was man ja auch wiederum überall beobachten kann, dass diese Change-Maßnahmen scheitern.
Bisschen verständlich natürlich auch, also ist natürlich jetzt auch irgendwie ein hausgemachtes menschliches Problem an der Stelle, wenn es ja vor allem auch keine Jobgarantien, vor allem auch keine strategische Antwort darauf gibt, was danach dann passiert. Ich möchte ein gutes Beispiel, vielleicht aus unserem eigenen Haus, was ich gerade heute Morgen selber live erlebt habe. Unsere IT vor allem, gut, ist jetzt AI-Vorreiter natürlich so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber die haben zumindest gerade im Servicebereich jetzt auch ihre Rolle eigentlich komplett neu gedacht und gesagt, okay, es ist nicht mehr die Abarbeitung von Tickets und irgendwelche Lizenzzuweisungen, wenn jemand ein Ticket macht, unsere Haupttätigkeit, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich, eine saubere, gute Dokumentation und Verwaltung der Systeme zu schaffen und saubere Agents zu schreiben. Ich habe heute Morgen ein Ticket aufgemacht, weil ich eine Lizenz für eine Software brauchte. Und am Ende hat mir direkt innerhalb von 5 Sekunden ein Bot geantwortet, hat gesagt, hey, ich habe folgende Informationen nicht ausgefüllt. Das ist sozusagen, das hat er sich aus der Prozessbeschreibung gezogen, die IT halt gepflegt hat. Ich habe das dann per Ticket nachgeliefert. Und danach hat der Agent mir aufgrund der Regulatorik, die IT halt auch festgelegt hat, aufgrund meiner Rolle und diesen ganzen Werten, die im Hintergrund hinterlegt waren, mir dann die Lizenz automatisch zugeordnet, mich per E-Mail dann halt eingeladen und das Ganze dann halt auch im System dokumentiert. Und die IT hatte daran sozusagen in dem Moment, also Mensch-zu-Mensch-Interaktion gab es nicht. Aber die IT ist trotzdem in der gleichen Mannstärke noch vorhanden und kümmert sich halt um die Pflege der Systeme im Hintergrund und hat dann Kapazitäten jetzt frei, sich zu überlegen, okay, wo kann ich Automatisierung einbauen, wo kann ich vielleicht auch Controlling einbauen, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast. Also ich habe auch gerade gestern ein Ticket bekommen, wo ich jetzt eine Softwarelizenz durch meine Abwesenheit und Urlaube und durch Projekte einfach jetzt 2 Monate gerade nicht gebraucht hatte. Und dann kam ich direkt ein Ticket mit so, hey Florian, brauchst du diese Lizenz noch? Wenn ja, ist voll in Ordnung, dokumentier einfach kurz. Wenn nicht, denk dran, die 2 Monate haben jetzt so und so viel Lizenzkosten verursacht und du hast die Lizenz ja jetzt gerade gar nicht gebraucht. Du kannst sie jederzeit wieder haben, aber ich möchte dich zumindest trotzdem mal freundlich darauf hinweisen, dass du gerade so und so viel Kosten verursacht hast, ohne einen super Nutzen. Genau, super Sache. Hätten die vorher gar keine Zeit dafür gehabt, wenn sie sich sozusagen immer um die Tickets persönlich gekümmert hätten. Das kann man natürlich jetzt menschlich diskutieren, ob das toll ist oder nicht, aber das ist erstmal letztlich ein Fakt und bringt die Firma ja auch in dem Moment vorwärts, indem sie sich über solche Themen plötzlich Gedanken machen können. Und lass uns mal über so diese Thematik in der Organisation auch sprechen, weil wir wollen jetzt das Thema AI auch noch so ein bisschen reinbringen, die Revolution in der Firma, was sich da alles verändert. Also du hast ein paar Widerstände angesprochen, es gibt viele Positivbeispiele, es gibt den Gap, den wir haben von wo könnten wir stehen und wie ist die Realität in der Organisation. Lass uns zurück zu dem Beispiel gehen, den 10.000 personengroßen Unternehmen. Du hast viel über die Personalentwicklung und die strategischen Maßnahmen gesprochen. Lass uns jetzt noch über das Thema AI in diesem ganzen Kontext ein bisschen sprechen.
Ich glaube, ein großer Punkt, den ich auch immer wieder diskutiere, ist das Thema eben der Projektbetreuungen. Sei es jetzt an Einführung von irgendwelchen Maßnahmen, Systemen, KI-Tools oder sonst was in der Richtung oder eben auch Automatisierung in RPAs, dass man im Vorfeld eben schon, wie gesagt, hingeht und schaut, was machen wir mit den Menschen. Weil, nicht zu vergessen, der große Fachkräftemangel, der ja mit der Boomer-Generation, die bald in Rente geht, ja auch nicht weniger wird, ist ja etwas, was auch wiederum von allen Seiten schult. Und wenn man sich das anschaut, wird ja das mit als größte Herausforderung gerade eben gesehen, dass man nicht die richtigen Fachleute kriegt. Also dahingehend einfach zu schauen, was brauche ich für Kompetenzen und Skills. Ich meine, skills-zentrierte Organisation ist ja jetzt auch kein neues Buzzword. Das schwebt ja jetzt auch schon seit einem Jahr überall rum. Also was brauche ich für Skills, was brauche ich für Fähigkeiten, wie müssen die Einstellungen sein, all dahingehend zu schauen. Ich würde aber vielleicht sogar noch weitergehen, weil selbst das, was wir heute als Future Skills definieren können, sind Sachen, die vielleicht auch wieder in 2 Jahren hinfällig sind. Also dahingehend vielleicht tatsächlich auf persönliche Fähigkeiten. Wie resilient bin ich? Wie lernfähig bin ich? Habe ich meine richtigen Lerntechniken? Habe ich meine richtigen Lerntools? Und auch, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel entscheidender. Ich bin mal gespannt, wie die Organisation ihre Verantwortung dahingehend tragend ist. Wie definiere ich Arbeit anders oder neu, wenn es Anstellung in der Form, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr gibt? Sinnet O'Ball, das ist eine amerikanische Kulturwissenschaftlerin und eben auch AI-Forscherin, die da ganz viel macht. Und die prognostiziert und hat ganz toll, können wir vielleicht verlinken, den Podcast, den habe ich noch nicht dazugefügt, das ist wirklich toll. Und spricht mit ganz vielen Forschern eben auch darüber, dass sich dieses Konstrukt von Arbeit, was wir eben jetzt heute haben, mit wir kommen aus der Schule, wir machen Ausbildung, Studium, dann arbeiten wir 50 Jahre, dann gehen wir in Rente. Ist nicht neu, dass das ein bisschen hinterfragt wird, aber das System hält sich halt einfach gar nicht mehr. Weil, was wir jetzt ja auch sehen bei der ganzen Fachkräftemangel-Thematik ist, es werden gerade AI-Spezialisten gesucht und AI-Spezialisten gibt es aber noch gar nicht so lange. Also das ist ja etwas, was eigentlich jetzt gerade entsteht. Also das heißt, selbst da ist Skill-Based Organization, finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig, je nachdem, wie ich es definiere. Weil wenn ich jetzt reingebe AI-Kenntnisse und danach filtere oder suche, sagt das eigentlich auch nichts aus, weil sich diese AI-Kenntnisse wöchentlich ändern können. Also das heißt, da sind wir wieder auf anderen Ebenen. Und also das ist das eine, was Fähigkeiten und Weiterentwicklung der eigenen Jobposition und Aufgabe geht. Und zum anderen eben auch das Konstrukt von Vollzeitarbeit, angestellt in einem Unternehmen. Es ist fraglich, ob wir das in 5 Jahren noch so leben werden. Wenn man sich allein, also wie gesagt, AI ist ja schon fast wieder von gestern. Wir sind ja eigentlich jetzt gerade schon mit im Sprint Richtung Robotik unterwegs. Hyundai baut eine Fabrik komplett autonom mit Robotern. Ich habe letztens gesehen, dass man anscheinend humanoide Roboter auf Amazon schon teilweise bestellen kann. Also diese Küchenhelfer. Also wir sind da also auf der Geraden, was das angeht. Und gar nicht mehr so sehr AI. Also Agentic ist also... Dahingehend wird sich viel noch ändern. Und dann, wie gesagt, Arbeit neu denken, müssen wir es tatsächlich neu denken, weil dann ist mein Job vielleicht von heute auf morgen anders. Dann werden vielleicht völlig neue Herausforderungen dazukommen. Das, was ich mal gelernt habe, spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und ja, das Konstrukt an Anstellungsdasein wird es auch nicht mehr in der Form geben. Und ich sage das zwar immer und führe es auch an und zeige da auch gerne die Studien bei Vorträgen und sowas in der Richtung, aber wir haben circa eine Spanne von 30 bis, wenn man da die härtesten sich anhört, bis zu 90% an Jobverlust oder Tätigkeiten, die wir haben werden. Also wir werden in Zukunft nicht mehr so viele Anstellungen haben oder Bullshit-Jobs, wie viele es heute ja auch noch in Organisationen gibt, wie es das gibt. Und dann ist die Frage, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich auch so stark über Arbeit definiert. Also das ist ja, hallo, ich bin immer noch der Jobtitel ganz oft. Das heißt, da haben wir dann wieder auf der Individualebene wieder auch noch zusätzliche Herausforderungen. Nicht nur, dass die Technik und die Arbeitsweise unterschiedlich wird, sondern mir wird vielleicht auch noch das, worüber ich mich identifiziere, genommen. Also da kommen dann noch weitere Ebenen dazu.
Da hat eine Organisation natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Die Personalentwicklung natürlich als ausführende Tätigkeit eine sehr, sehr große Rolle. Das auch zu begleiten und auch zu denken und auch neu zu denken, weil klar, es gibt Studien, du hast jetzt schon ein paar erwähnt, wir werden deine Liste auch unten in den Shownotes gerne verlinken, dass ihr da nochmal sehr, sehr auch im Detail nachlesen könnt. Das würde jetzt den Podcast hier ein bisschen sprengen, die alle einmal komplett zu zitieren. Aber es wird sich auf jeden Fall was ändern. Wir haben lange Zeit über New Work und der Vier-Tage-Woche gesprochen. Vielleicht lachen wir in ein paar Jahren mal darüber und denken so, lustig, dass wir uns mal über 4 Tage gestritten haben. Vielleicht arbeiten wir dann plötzlich nur noch 2 oder 3 und definieren Arbeit an der Stelle dann auch nochmal ganz anders. Aber diese Identitätskrise, die du teilweise angesprochen hast, ne, ich identifiziere mich ja mit der Rolle und dem Output, den ich erzeuge, mit der Führung, die ich vielleicht auch habe, da ändert sich eine Menge. Aber auch natürlich, ich kann vielleicht auch meine Arbeit, die ich heute mache, demnächst vielleicht in 2 Tagen machen. Da ist so ein bisschen die Frage, was kommt da natürlich dabei raus und wie gestaltet sich das Ganze und wie definiert sich so eine Organisation dann auch? Was ist auch noch eine Organisation? Du hast ja schon gesagt, Angestelltenverhältnisse könnten vielleicht auch nicht mehr so existieren. Haben wir dann überhaupt noch sowas wie eine klassische Organisation in Zukunft? Das sind alles Fragen, die können wir hier diskutieren, auch teilweise sehr philosophisch diskutieren. Können wir sie real beantworten? Sehr wahrscheinlich nein, das wird keiner von uns können. Wir können Richtung abgeben. Fakt ist, dass sich Dinge ändern werden. Das können wir, glaube ich, festhalten und das können wir auf jeden Fall, da können wir unsere Hand für ins Feuer legen. Das wird passieren, es wird irgendetwas passieren. Und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Deswegen ja auch der Podcast und das Gespräch mit dir und mit vielen anderen, dass wir uns darauf einstellen, auf diese Veränderungen und Organisationen auch dahingehend ausrichten, dass wir das können. Und du hast jetzt schon so viele Punkte angesprochen. Ich würde das vielleicht gerne nochmal von dir so ein bisschen auch zusammenfassen lassen, wenn du jetzt so ein Plädoyer abgeben könntest an Führungskräfte, an Gründer, Gründerinnen, die jetzt gerade in so einer Situation sind und da stehen und denken sich so, oh, was kommt da alles auf mich zu? Was soll ich jetzt machen? Wohin soll ich meine Kapazitäten lenken? Was würdest du denen, wenn du jetzt so einen Vortrag halten könntest und sagen, hey, jetzt kann ich euch inspirieren, die nächsten 2, 3 Jahre in die richtige Richtung zu gehen oder zumindest in eine Richtung zu gehen, was würdest du denen jetzt in dem Moment auf den Weg geben?
Ich würde sie historisch ein bisschen mitnehmen über die verschiedenen Epochen der Industrialisierung und der Zeit, weil ich finde, das relativiert sehr stark. Nur weil wir die Welt so kennen, wie sie jetzt ist, heißt das noch nicht, dass sie immer schon so war. Also die Welt ist im stetigen Wandel gewesen. Wie gesagt, 18. Jahrhundert haben wir angefangen mit der Industrialisierung, davor 1800 Jahre nichts, seitdem hat sich ganz viel getan. Also dahingehend einfach deutlich machen, Veränderung ist immer da. Der einzige Unterschied, den wir jetzt haben, er wird immer schneller. Und was ich ganz spannend fand, waren eben die Podcasts dazu, wo sich eben darüber unterhalten worden ist, wie gesagt, Zotter Bobbel, die werden wir auch mit verlinken, dass die jetzige 5. industrielle Revolution von ihrem Einfluss und Auswirkungen her, die sie haben wird, und zwar jetzt nicht nur innerhalb von Organisationen oder Technik, sondern auch gesellschaftlich, politisch, alles im Grunde genommen, vergleichbar ist wie mit der ersten. Und wenn wir uns die erste industrielle Revolution anschauen, die hat fast 100 Jahre gedauert, vom Landleben, jeder war Einzelversorger, hin zum Städtebau, was da für riesige Herausforderungen auf die Menschen zugekommen ist, sei es Verschmutzung in den Städten, Pest, also die verschiedensten Sachen, die gekommen sind, einfach weil sich Lebensumstände und Situationen verändert haben, da stehen wir im Grunde genommen auch bevor. Sehen wir ja auch politisch, es gibt die verschiedensten Themen, die immer wieder diskutiert werden. Ich meine, unser Finanzminister Klingbeil hat ja auch wieder das Thema bedingungsloses Grundeinkommen irgendwie ein bisschen in den Vordergrund gebracht. Also wir haben nicht nur die Veränderungen in der Organisation, in der Arbeit, in meinem Computer mit dem Programm, sondern das wird schon noch ein bisschen umfangreicher werden alles. Dementsprechend würde ich eigentlich empfehlen, für sich selbst zu schauen, wie man gut damit zurechtkommt, was man selber für sich braucht, um damit umgehen zu können. und sich selbst zu stärken und eben sich zu fragen, was sind meine Bedürfnisse, die ich brauche, damit ich funktionieren kann in so einer schnellen Welt. Also ich würde tatsächlich wirklich auf das Individuum gehen und dahingehend stärken. Also was brauche ich? Muss ich mich sicher fühlen? Wie fühle ich mich sicher? Was passiert da, damit ich aufnahmefähig bin? Und auch, finde ich es ganz, ganz wichtig, auch schon seit einigen Jahren, aber vermehrt immer mehr, merkt man ja auch gerade ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Millennials beobachtet, da haben wir ja viele, die auch aussteigen und keine Lust mehr haben auf dieses ganze Irrsinn, auf den Turbulenzen halt einfach zu schauen, auch was will ich, was kann ich, wo sind meine Stärken, was will ich, auch als Gründer. Also dahingehend, Veränderung gehört mit zum Leben, es wird nicht mehr, nie, also wahrscheinlich nicht mehr, wie gesagt, das sind alles nur Prognosen, aber dieses stetige, statische Sein, wie es vielleicht noch unsere Großeltern erlebt haben, wo über 30, 40 Jahre lang einfach alles statisch war und die konnten sich was aufbauen, das ist sehr unwahrscheinlich, vielleicht wenn wir den ganzen turbulenten Wahnsinn hin sich haben. Und Organisation würde ich dahingehend genau das Gleiche raten, oder mache ich ja dann auch, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte, ist, sich anzuschauen, wie können wir bewegen, was brauchen wir, damit wir ein gesundes Fundament haben, auch die Menschen, wie können wir die abholen, dass sie sich in der Organisation sicher fühlen, also zumindest dahingehend, was braucht es. Ich habe auch schon mal einmal diskutiert mit jemandem, sowas wie einen Sozialfonds einzurichten. Also sowas wie, okay, lass uns doch mal ein Sozial, also ne, das haben wir diskutiert und wurde dann weitergeschoben, weiß ich gar nicht, was dabei rausgekommen ist, muss ich nochmal nachfragen, aber halt sowas wie ein Sozialfonds einzurichten, wo wir einfach als Organisation dafür sorgen, dass egal was passiert, selbst wenn wir mit KI Jobs überflüssig machen, dass die Leute mindestens ein Jahr lang weiter angestellt bleiben können, also eine gewisse Art von psychologischer Sicherheit schaffen, also dahingehend weiterdenken. Weil die Menschen mit den Themen, die sie beschäftigen, mit den Ängsten, die sie haben, mit dem Druck, den sie spüren, ja nicht nur in der Arbeit, sondern auch generell im Leben, das lassen die ja nicht vor der Bürotour draußen, das nehmen die ja mit. Und dahingehend einfach zu schauen, ja, sich gut auf ein gutes Fundament zu stellen.
Da sind eine Menge Themen jetzt drin gewesen. Ich glaube, wir können noch eine Stunde weiter diskutieren, ja, und das auseinandernehmen. Fakt ist, der Wandel ist da, der Wandel verschwindet nicht, der war schon immer da. Aktuell ist er auf jeden Fall mit einer großen Geschwindigkeit oder mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit da und damit müssen wir umgehen. Fakt ist aber auch, wir sind noch nicht zu spät. Also falls ihr jetzt ein bisschen Panik bekommt, weil ihr das jetzt hier gehört habt, denkt so, oh mein Gott, ich bin viel zu spät dran und alles funktioniert nicht mehr. Nein, es gibt noch ausreichend Zeit, ihr könnt auch viele Dinge verändern. Fakt ist aber, wenn ihr jetzt nicht langsam anfangt, Dinge zu ändern und euch mal zu überlegen, wie könnten wir uns ausrichten, was ist wichtig in der Organisation und über diese ganzen vielen fundamentalen Fragen euch Gedanken macht, dann werdet ihr irgendwann mal abgehängt werden. Das kann man, glaube ich, so unterstreichen und oder zumindest diese Realität könnte eintreten. Das sollte euch bewusst sein, wenn ihr meint, nichts verändern zu wollen. Ihr müsst nicht jedem KI-Hype auf dem Leim gehen, ihr müsst nicht jedes Tool ausprobieren, ihr müsst nicht alle Leute einfach irgendwie in der Technik schulen und da riesengroße Kosten verursachen, aber ihr müsst euch mit euch und der gegebenen externen Situation auseinandersetzen. Das ist etwas, was für euch, wenn ihr jetzt als Führungskraft gerade zuhört, auch in eurer Verantwortung liegt, vor allem als Gründer und Gründerin oder der Geschäftsführung. Ihr solltet euch vor allem als allererstes Gedanken machen und überlegen, was kann ich in die Organisation reintragen, was kann ich verändern. Ich hoffe, die Ausführungen von Erika haben euch ein paar Tipps und Tricks gegeben oder haben zumindest ein paar Denkanstöße gegeben. Ihr könnt uns natürlich beide auch nochmal ansprechen, sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Die Erika hat ja auch schon gesagt, sie hält ja auch Vorträge. Das heißt, falls ihr da auch nochmal Impulse braucht, ich weiß gar nicht, ob Vorträge von dir auch online sind. Falls ja, können wir da nochmal was verlinken. Aber ansonsten könnt ihr sie ja auch einfach mal direkt zu einem bestimmten Thema ansprechen und dann könnt ihr da nochmal nachfragen. Haben wir noch irgendwie einen Punkt vergessen, den wir auf jeden Fall noch mitgeben sollten?
Ja, und zwar, es bietet auch viele Chancen. Also so genau. Schwierig und herausfordernd und auch ein bisschen ängstlich das Ganze ist, bietet es trotzdem für uns als Individuum, aber auch für die Gesellschaft und für die Welt, darf man ja auch nicht, wie gesagt, das ist ja immer alles auch zusammenhängt, ganz, ganz fantastische Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir die aktiv angehen, wie gesagt, deswegen leidenschaftliche Personalentwicklerin, weil ich das halt wirklich aktiv angehe, auch in dieser Rolle und in diesem Tun, die Menschen dahingehend zu unterstützen, die Leute dahingehend mitzunehmen, dann kann da auch was Gutes draus werden. Kann ja auch richtig gut werden, also müssen wir was machen dafür.
Genau, wir müssen was machen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass du eine große Leidenschaft dafür hast. Ich hoffe, die hat sich ein bisschen auf euch übertragen. Falls ja, lasst mir sehr, sehr gerne ein bisschen Feedback zu der Folge da und schreibt mir doch einfach an modernwork@seibert.group. War das genau das richtige Thema, was ihr gebraucht habt als Denkanstoß? Oder fehlt euch noch etwas? Schreibt mir auch sehr, sehr gerne, wen ihr mal in dem Podcast hier haben wollt oder welches Thema wir mal besetzen sollten, damit ihr in der Organisation noch ein bisschen weiter vorwärts kommt. Weil der Wandel ist da. Wir haben es eben gesagt. Der wird nicht verschwinden und wir werden uns verändern müssen. Das ist Fakt. Also lernende Organisation, dieses kleine saloppe Thema wird immer wichtiger. Nicht nur die Organisation, natürlich wir als Menschen auch. Wir müssen auch viel mehr lernen, viel mehr nachdenken, vor allem unsere Rolle und unseren Output besser verstehen. Das ist ganz wichtig. Dazu zählt auch Controlling, dazu zählen Messpunkte, die wir uns natürlich auch Gedanken machen müssen. Dazu zählt es aber auch ein bisschen, die Welt zu beobachten, wo wir gerade stehen und was da alles so von außen passiert und welche Möglichkeiten sich bietet. Und wenn ihr euch da so ein bisschen mit auseinandersetzt, dann seid ihr, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ansonsten, ein ganz guter Weg ist, nächste Woche wieder einzuschalten, hier auch mal zuzuhören. Wir hören uns nämlich nächste Woche Dienstag auf jeden Fall wieder und dann gibt es eine neue Folge Modern Work to Go und ein bisschen neue Impulse und ein bisschen neues Wissen. Erika, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Impulse. Euch da draußen noch eine schöne Woche und viel Spaß bei der Arbeit. Macht's gut.
Ciao.